Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Und damit herzlich willkommen. Wir verpflichten uns dem Guten, Wahren und Schönen, vor allem aber dem Wahren. Wie dieser Kollege hier.
Ich weiß ja, was die Wahrheit ist, wie ich selber für meinen Traum gekämpft habe und dass ich definitiv keine PR-Maschinerie bin, sondern ein ganz authentischer Künstler.
Sagt Influencer und Maler Leon Löwentraut über sich in einer neuen Doku, die trägt den Titel Genie oder Einbildung. Und das finden wir raus in dieser guten Stunde Popkultur. Schön, dass Sie dabei sind. Mit Great Sadness, also großer Traurigkeit, wurde gestern auf dem Instagram-Kanal von Martin Parr verkündet, dass der britische Fotograf am Samstag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben ist. Er hat mit seinen oft ikonischen, farbenfrohen Bildern zum Beispiel britische Touristen am Strand in Spanien fotografiert, braun gebrannt, eingeölt, humoristisch. Aber damals haben die Bilder einen Schock ausgelöst. Warum? Das hat er uns vor ein paar Jahren im Programm so erzählt.
Was hier passiert, die Fotos in Magazinen und Zeitungen sind meist unehrlich. Sie sind eine Form von Propaganda, die nur schöne Menschen zeigt. Wenn Sie also einen Mix von Menschen sehen, wie Sie ihn auf der Straße finden, glauben Sie, ich stelle das extra heraus, weil Sie nicht schön sind. In Wirklichkeit sind Sie eben ganz normal. Es ist also der Schock, wenn man auf einmal gewöhnliche Menschen sieht. Aber warum sollte man die nicht fotografieren?
That you may see or someone else may see when they see ordinary people. But why would you not photograph anything but ordinary people?
Ja, und was er für die Branche bedeutet hat und was seine Bilder über den Umgang von gewöhnlichen Menschen zeigen, darüber spreche ich jetzt mit Fotografin Anne Schönharting von der berühmten Berliner Agentur Ostkreuz, jetzt bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Sie stammen aus einer jüngeren Generation. Wie haben Sie diese ja doch eigenwilligen satirischen Fotos damals erlebt? Wie haben Sie Ihnen gefallen?
Als ich bei der Agentur Ostkreuz aufgenommen wurde, war ich ja selbst sehr jung. Das fiel auch in so eine Zeit, wo ich gerade angefangen hatte, mit Mittelformat zu fotografieren und auch in Farbe zu fotografieren. Und ich habe mich eigentlich auch damals, da kannte ich, ja, ich glaube so, als ich dann bei Ostkreuz war, kannte ich Martin Parr, aber als ich selbst angefangen habe zu fotografieren, kannte ich den ursprünglich gar nicht. Mhm. Und habe eigentlich so in der Nachwendezeit mich sehr stark für so deutsche Realität interessiert. Also auch vor allen Dingen, was so in meiner Heimat, also ich komme ja in der Nähe von Dresden, aus Meißen, und dann fand ich es sehr interessant, wie Menschen sich plötzlich eingerichtet haben oder wie sie ihre Gärten gestaltet haben und auch wie der ganze Konsum so die ganze Welt auch verändert hat, also auch optisch. Und in der Zeit habe ich dann auch Martin Parr kennengelernt und da gab es wie so eine Art unglaubliche Seelenverwandtschaft, weil ich war teilweise auch so ein bisschen entsetzt, auch über so eine bestimmte Ästhetik oder so. Und ich glaube, Martin Parr, das war auch so in der Zeit, als er so sehr bekannt wurde, mhm, in ganzen vielen Bildern, so in den 90er Jahren. Und da gab es eine große Verbundenheit. Also ich war auch beeinflusst, glaube ich. Das kam dann aber erst später. Mhm.
Ja, die deutsche Realität, die britische Realität, da schwang ja damals auch eine Kritik mit, vor allem als es darum ging, in die legendäre Magnum-Agentur aufgenommen zu werden für ihn. Und da hieß es, er sei vielleicht doch ein Zyniker, einer, der auf dieses Milieu herabschaut. Wie ordnen Sie diese Debatte heute ein, auch vielleicht vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Geschichte und wie Sie selbst fotografiert haben?
Also nochmal auf diesen Satz, den er vorhin gesagt hat. Ich glaube, er stapelt auch so ein bisschen tief, indem er sagt, das ist jetzt sozusagen nur die Realität, die er darstellt. Das stimmt schon, aber es ist natürlich auch die Haltung des Fotografen oder der Fotografin, wie man auf die Welt blickt und welchen Ausschnitt man wählt. Also man kann natürlich etwas verschärfen oder auch abmildern, ne? So, dem würde ich jetzt nicht so hundertprozentig zustimmen. Aber Martin Parr war in gewisser Weise schon so eine neue Art von Bildsprache. Und gerade Magnum, die sind ja sehr aus der klassischen Schwarz-Weiß-Fotografie, Cartier-Bresson, der einzigartige Augenblick und in Schwarz-Weiß, so eine ganz andere Ästhetik. Und man hat sich auch ganz anders, da ist zwar die Tradition der Straßenfotografie, aber so wie Martin Parr das beschrieben hat, ist das nochmal so eine Art, auch so eine ganz, ganz starke Ironie und so eine ganz große, ja, so schwarzer britischer Humor, also wie man das eigentlich so bisher in Farbe und dann auch so übertrieben, der hat das ja auch so extrem angeblitzt, also er hat ja auch Dinge verstärkt, hatte man das so bisher noch nicht gesehen, glaube ich, einfach.
Und was meinen Sie, woran liegt es, dass sich eher diese Bilder eingeprägt haben, die wir jetzt gerade besprochen haben, als die von denen, wo es um konservative, reiche Menschen ging, die er ja auch fotografiert hat?
Kommt mir nicht so vor. Also Sie meinen, dass das im Allgemeinen Kahn ist, das dran und dass man das eher hat? Also
Sie können mir gerne widersprechen.
Ich beschäftige mich natürlich auch intensiver mit Fotografie. Also ich habe auch seine Pferderennen. Also ich sehe die britische Upper Class mit absoluter Präzision und großer Satirik und auch ein großer, auch teilweise zynisch auch Fotografie. Zynisch, nee, ich habe ihn nie als zynisch empfunden, aber schon sehr... Ja, also er hat eigentlich alle Schichten fotografiert. Also ich habe den nie als einen Fotografen empfunden, der jetzt nur auf eine bestimmte Gesellschaftsschicht schaut. Das habe ich nie so empfunden.
Und was würden Sie sagen? Er hat ja doch die Fotografie durcheinander gewirbelt mit seinen Sujets und Stilen. Was bleibt von seiner Arbeit, seinem Werk?
Also er ist ein ganz wichtiger Fotograf. Er hat auch, also es sind ja einige, die auch so begonnen haben zu fotografieren. Ich glaube, dass das eine große... Vielleicht auch Kulturkritik und auch eine Art Präzision, wie man auf verschiedene Klassen schaut, auch wie Klassen sich trennen, also auch wie Statussymbole gesetzt werden. Das kommt ja auch, und ist ja auch ist ja so ein Spiegelbild auch des Kapitalismus. Also es ist ja so ganz, er ist ein ganz zeitaktueller Fotograf gewesen in seiner Hochzeit. Er hat es ja auf die Spitze getrieben, also auch der Konsumwahn der Menschen, die ganzen. Auch die Auswüchse, die damit einhergehen. Und auch gerade in der Zeit, als er diese, womit er so berühmt geworden ist, wo war denn das? In New Brighton oder so, ne? Wo er die am Strand diese Bilder gemacht hat. Das ist ja so die Thatcher-Area, wo man auch weiß, dass es einfach der britischen Arbeiterklasse wahnsinnig schlecht ging. Und das ist ja auch eine Art, etwas zu zeigen, also was sonst bisher in dieser Art Bildsprache, ne? Das wird ja immer schon fotografiert, aber das wurde so in der noch nie fotografiert, so wie er das gemacht hat, in dieser Hyperrealität, so würde ich das ja fast nennen, in dieser Farbigkeit.
Am Samstag ist Martin Parr im Alter von 72 Jahren gestorben. Wir haben über sein Schaffen und Wirken gesprochen mit Fotografin Anne Schönharting. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke, tschüss.
Seit 3 Jahren gibt es ChatGPT, das bekannteste Tool für KI. Und wie künstliche Intelligenz künstlerisch sein kann, das sieht man in einem kurzen Video von Monica Menes. Da liegt am Fuße zweier Rolltreppen ein Matsch aus Sahne und grün-blauem Anzugstoff. Und daraus setzt sich dann durch den Rückspuleffekt ein Bild zusammen und es erscheint eine ernst reinblickende Frau in diesem Outfit mit einer dreistöckigen Torte, die die Rolltreppe hinauffährt. 54 Millionen Mal wurde das Video abgerufen und gemacht hat es, wie gesagt, die Mode- und Werbefotografin. Und mit ihr bin ich jetzt aus Stuttgart verbunden, um darüber zu reden, wie Kreativität und KI zusammengehen und wie sich auch die Arbeit in den vergangenen 3 Jahren verändert hat. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich gerne, heute etwas über KI und Kreativität zu erzählen.
Ja, Sie kommen ja, wie ich schon eingangs sagte, klassisch aus der Modefotografie, arbeiten jetzt allerdings nur noch mit KI. Das heißt, Sie haben rechtzeitig erkannt, wie Sie Ihren Arbeitsplatz sichern können?
Ja, also ich bin 25 Jahre in der Branche als Modefotografin und Werbefilmerin und 2024 ist mir dann über einen Blogartikel, den ich gelesen habe, erstmal richtig bewusst geworden, dass KI eine ernsthafte Bedrohung für mich sein wird. Und nach so einem ersten Schock habe ich gedacht, nein, ich gebe nicht so schnell auf, sondern ich will ganz tief rein. Und seit Januar 2024 bin ich also auch AI-Artist und liebe und hasse die KI gleichermaßen.
Okay, was hassen und was lieben Sie als AI-Artist an der KI?
Ja, also grundsätzlich ist natürlich die KI auf Daten auch von mir und von vielen Millionen Fotografen und Kreativen trainiert worden. Also das ist natürlich hassenswert, weil wir wurden nicht danach gefragt, ob wir das wollen. Und jetzt ist es so, wir können nichts dagegen tun. Und jeder muss irgendwie so seinen Weg finden für die Zukunft, Plan B sozusagen. Das ist das, was ich hasse. Und ich liebe natürlich die kreative Freiheit, die mir die KI gibt.
Mhm, ja, welche kreative Freiheit gibt sie Ihnen? Ich habe als Beispiel gerade das Video mit der Torte versucht zu beschreiben. Wie viel mehr Platz gibt es da für Spielereien, eventuell auch ins Surreale?
Ja, also das Tortenvideo ist so das beste Beispiel. Also das hätte ich natürlich in Realität niemals umsetzen können, egal wie ich mich angeschränkt hätte. Also mit KI kann man natürlich Welten erschaffen und Sachen machen, die vorher gar nicht möglich waren oder auch nur schwer möglich waren oder zumindest ganz hohen finanzielle Kosten verursacht hätten. Und das ist natürlich jetzt toll. Ich kann alles machen, wann immer ich will. Und ja, das ist total befreiend sozusagen.
Das heißt, wie würden Sie Ihre eigene Bildsprache beschreiben? Wie viele Prompts braucht es bis zu einem fertigen Bild oder auch Video?
Ja, also ich habe, als ich gestartet bin mit KI, musste ich natürlich erstmal üben, weil mein Ziel war es schon, dass meine KI-Arbeiten dann auch aussehen wie meine fotografischen Arbeiten und vor allem, dass ich auch Ideen 1:1 verwirklichen kann. Und ich habe da, glaube ich, das damals getrackt, um die 500 Stunden geübt. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, so jetzt kann ich alles machen. Es ist Übungssache und jedes Bild ist anders. Also es ist nicht so, ich schreibe einen Prompt und dann springt das Bild raus. Also es geht los mit einer Idee. Und die Idee ist genauso schwer zu finden wie ohne KI. Also es geht nicht schneller. Und auch das Prompten dauert. Da kann man auch Tage an einem Bild sitzen.
Mhm. KI-Bildsprache nimmt man ja doch oft auch so als sehr glatt wahr. Wie arbeiten Sie dagegen? Also dass KI eben nicht so aussieht wie KI.
Genau, also das ist das, was ich überhaupt an KI nicht so gerne mag. Und das war auch mein Ziel damals, es so weit zu schaffen, dass die KI eben meiner eigenen Bildsprache entspricht, die ich ja über Jahre entwickelt habe. Und das ist Übungssache und ich fütter die KI zum Beispiel, trainiere sie auch auf meine eigene Bildsprache und dann geht es ein bisschen leichter, aber es ist nach wie vor kein so einfacher Prozess. Man denkt immer nur, es wäre so einfach, aber es dauert.
Was kann man dadurch alles Neues schaffen oder ist das Neue nur das, dass Sie als Kreative etwas Neues mit reingeben?
Ich denke, momentan sind wir auch ein bisschen überfordert. Also die kreativen Möglichkeiten, die es gibt, die sind jetzt erstmal auszuloten und auszuprobieren. Und da das alles so schnell gekommen ist, glaube ich, dass es ein bisschen dauert, bis auch Kreative sich da reinarbeiten und wirklich kreativ damit arbeiten. Ich für mich kann natürlich Projekte verwirklichen. Also ich habe früher auch immer freie Arbeiten gemacht. Das heißt, die habe ich selber finanziert, auch Filme. Das ist immer ein Kraftakt gewesen. Und jetzt kann ich natürlich das machen von meinem Schreibtisch aus und in der Zeit, die ich brauche. Und das ist natürlich eine absolute Freiheit.
Das ist das eine, das ist das Schöne. Ich habe es ja auch eingangs schon so ein bisschen humorvoll formuliert, aber nochmal ernsthaft mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Früher brauchte man ein Studio, Models, Visagisten, Fotografen. Und jetzt wird alles am PC mit einer KI zusammenmontiert. Das klingt auf der einen Seite natürlich wahnsinnig effizient, aber sorgt natürlich auch dafür, dass viele Models, Agenturen ihre Aufträge verlieren. Was kann man da machen?
Also ich bin ein großer Freund und Verfechter des hybriden Shootings. Das heißt, man arbeitet mit KI zum Beispiel, indem man Hintergründe generiert, aber man behält trotzdem das Shooting, das Team, das Model, Visagist, Fotograf. Also man behält das bei und man produziert ganz normal, wie man es früher auch gemacht hat. Aber man spart sich zum Beispiel die Reise nach Kapstadt oder dass man riesige Setbauten mit KI erstellt. Das ist möglich. Das betrifft dann natürlich den Setdesigner. Im negativen Sinn, aber es hält das Team noch da und ich finde, menschliche Kreativität kann man nicht so einfach ersetzen und diese Mischung Fotografie und KI gemeinsam als Werkzeug finde ich sehr, sehr spannend.
Nun gibt es KI bzw. ChatGPT seit 3 Jahren. Was meinen Sie, wie sind die Möglichkeiten in 3 Jahren? Was lässt sich alles durch KI mit der Kreativität des Menschen noch erreichen?
Also im Bereich Bildgenerierung würde ich sagen, da sind wir schon am Ende der Fahnenstange angelangt. Da ist jetzt alles schon möglich. Auch so, dass man wirklich nicht erkennt, dass es KI generiert ist. Also so echt. Da geht das schon. Beim Film sind wir ziemlich nah dran. Also das geht rasant in rasanten Schritten voran. Und ich denke, also in 3 Jahren, das ist für KI-Zeitalter eine lange Zeit. Also ich denke, da wird die Technologie natürlich noch viel weiter sein. Und dann kommt es nur noch auf die Kreativität des Menschen an. Die kann die KI nicht ersetzen, meiner Meinung nach, sondern die braucht es noch und die wird wahrscheinlich auch viel wertvoller in Zukunft.
Als Modefotografin und Modefilmmacherin ist sie bekannt geworden. Mittlerweile arbeitet Monika Menez als AI-Artist. Wir sprachen über Kreativität und KI. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Mit 7 hat er angefangen zu malen, mit 12 seine ersten Bilder verkauft. Mittlerweile ist er 27 Jahre alt und einer der erfolgreichsten oder zumindest berühmtesten Künstler in Deutschland. Selbst wenn man sich nicht für seine Malerei interessiert, irgendwie kommt man an diesem Namen nicht mehr vorbei. Leon Löwentraut. Genie oder Einbildung? So heißt die Doku vom NDR und geht auch der Frage nach, wie viel Kunst eigentlich in seiner Arbeit steckt. Von der etablierten, oft als konservativ geltenden Szene wird er verlacht. Und meine Kollegin, Kunstkritikerin Laura Helena Wurth, hat die Doku für uns gesehen. Dein erster Eindruck, wie ist die gemacht?
Ich finde, die ist sehr gut gemacht. Man begleitet ihn eben in Portugal, wo er hingezogen ist. Und es wird ganz unverfroren auch irgendwann gesagt, dass man natürlich wegen der Steuerbegünstigungen dahin gezogen ist und wegen der Sonne. Und man sieht diesen, ja, ein bisschen in die Jahre gekommenen Kinderstar, der da ganz gemütlich im Porsche an der Algarve langbrettert, sein Auto wäscht, im Atelier sich schnaufend über die Leinwand beugt und eben diese Werke dort anfertigt, von denen er selber sagt, dass sie einzigartig sind und er ein ganz neues Genre erfunden hätte, die Kunstgeschichte da dort eingehen würde. Alles Dinge, die man durchaus auch in Frage stellen kann und die Doku auch in Frage stellt. Und es kommen eben 2 Kritiker zu Wort, Hajo Schiff von der Taz und auch Hanno Rauterberg von der Zeit, deren Kunstkritiker jeweils, die durchaus sehr kritische Artikel über ihn veröffentlicht haben. Wir können ja mal hören, was Hanno Rauterberg über ihn zu sagen hat.
Ich finde, seine Kunstwerke sind sehr plakativ, in dieser Plakativität auch ein bisschen einfältig. Wenn man sich vorstellt, man hat so ein 3-Sterne-Hotel, würde man das da gut unterbringen können.
Ja, klare Kritik. Also ich habe mir die Doku auch angeschaut. Er wirkt ja trotz der Kritik sehr selbstbewusst, standhaft, hat ja auch über 1 Million Follower auf Instagram. Die Szene aber belächelt ihn. Liegt es auch daran, dass er nicht studiert hat beziehungsweise abgelehnt wurde? Oder ja, vielleicht auch nochmal, wie würdest du seinen Stil beschreiben?
Ich glaube, was immer vergessen wird, wenn man diese Unterscheidung aufmacht zwischen etablierter Kunstwelt und irgendwie dem, was da draußen ist. Dabei wird immer vergessen, dass es bei Kunst absurderweise ja nicht um Qualität oder ganz klar objektiv benennbare Qualitätsmerkmale geht. Also von den Kategorien gut und schlecht muss man sich eigentlich verabschieden, wenn man über Kunst spricht, weil das bringt uns nicht weiter. Wir können eben höchstens über Relevanz und Irrelevanz sprechen. Und in dem Fall muss man Hanno Rauterberg so ein bisschen zustimmen, denn das sind ja so ganz blumige Gemälde, oft Gesichter, die sich da so ein bisschen rausschälen aus so bunten Punkten, aus so Pastellfarben, oft auch Frauen mit großen Brüsten. Also das bleibt alles nicht aus. Dinge, die irgendwie gefällig sind, wenn einem das gefällt, und Dinge, die irgendwie sehr plakativ darauf abzielen, so eine Art wildes Künstlergenie zu illustrieren. Aber mehr ist es dann eigentlich nicht. Also das Werk ohne die Erzählung Leon Löwentraut drumherum ist ein sehr uninteressantes Werk. Mit ihm als Erzählung, als Figur, die auch irgendwie sympathisch ist. Der wirkt ja so anpackend und irgendwie freundlich und auch trotz des Porsches und irgendwie des dicken Hauses so ein bisschen auf dem Boden geblieben. Seine Eltern sind sehr sympathisch. Ja, das macht diese Arbeiten so ein bisschen aus, beziehungsweise nicht aus.
Also mich hat es tatsächlich auch so ein bisschen an Bonbonmalerei erinnert. Aber geht die Doku denn in die Falle, sich über ihn zu erheben? Denn er bietet ja auch tatsächlich wegen seines großen Egos ja eine Angriffsfläche. Er protzt mit dem Porsche, hast du gerade schon erwähnt, und aber auch mit großen Worten, spricht von Visionen und großen Plänen, die er hat. Wie geht die Doku damit um?
Sie gibt ihm sehr, sehr viel Raum, sich zu erklären. Also er hat sehr viel Platz zu erzählen, wer er ist und wie toll er ist. Und seine Eltern erzählen immer wieder, wie toll er ist, was wahnsinnig rührende Momente sind, was das für wahnsinnig stolze Eltern sind. Also man würde tatsächlich mehr Künstlern solche engagierten Eltern wünschen, die sich um den Vertrieb kümmern und ihm so den Rücken frei halten. Aber was ich daran interessant fand, war eher, es ist immer wieder recht wabernd zu definieren, was ist diese Kunstwelt, wie kommt man da rein, was ist Qualität. Daran beißen sich ja immer wieder auch schlaue Menschen die Zähne aus und schreiben kluge Bücher. Man kann sich dem aber auch andersrum nähern und sagen, was ist es denn nicht? Und da ist Leon Löwentraut durchaus eine sehr hilfreiche Figur, zu sagen, das ist nicht das, was wir in einem Museum zeigen, aus folgenden Gründen. Das ist wesentlich leichter zu sagen, als warum wir die Dinge, die wir in Museen zeigen, in Museen zeigen. Man kann nämlich sagen, das weist über nichts hinaus, außer auf eben Leon Löwentraut. Wie ich eingangs sagte, das Werk ohne die Figur, ohne den Künstler funktioniert eigentlich nicht mehr. Das hat auch wenig Faszination. Das könnte, um Hanno Rauterberg nochmal zu zitieren, in einem Drei-Sterne-Hotel hängen.
Aber kann man dadurch trotzdem etwas über Erfolgsparameter in der Kunst lernen?
Wenn es nach Verkäufen geht, ist Leon Löwentraut sehr erfolgreich. Und wenn es darum geht, wie viele Follower man auf Instagram hat, dann ist er auch sehr erfolgreich. Wenn er, und das finde ich tatsächlich wiederum auch sehr rührend, denn er sagt ja selber als Erfolgsparameter, er will in Museen ausstellen und er möchte in die Kunstgeschichte eingehen. Das ist doch eine total beruhigende Rückversicherung, dass das anscheinend immer noch die Gatekeeper sind, wo man rein will, um sich selber als Erfolg zu begreifen. Das ist doch irgendwie recht schön eigentlich. Mhm. Und wenn, wie gesagt, es nach Erfolg geht, wenn es nach Sichtbarkeit geht, ist er sehr erfolgreich. Er empfindet sich ja aber immer noch eher als nicht so ganz erfolgreich, weil er es eben in diese Institutionen nicht reingeschafft hat und ehrlicherweise auch wahrscheinlich nicht schaffen wird.
Aber müsste man da nicht auch gegenargumentieren und sagen, ja, aber auch diese Art von Kunst ist mittlerweile Teil unserer Gesellschaft, weil wir uns alle als Individuen ansehen und deshalb wäre es vielleicht auch eine Form von Relevanz?
Das kann man so sehen, aber dann müssten wir auch wahrscheinlich die Werke verschiedenster Kinder ausstellen von den Kolleginnen und Kollegen im Haus, wenn wir danach gehen und auch die Werke, wenn ich jetzt sagen würde, ich fange an zu malen. Also es ist ja durchaus ein Ökosystem, was die Kunstwelt ausmacht und es gibt ja durchaus auch Werke, die, sei es formal oder inhaltlich, auf Dinge verweisen, die größer sind als sie selbst. Sei es, dass wir sagen, die Kunst hat sich von der Technik ja tatsächlich befreit. Kein Künstler muss heute mehr selber malen. Kein Künstler muss irgendwas selber machen. Das kann man alles outsourcen, wenn es zum Beispiel um Konzeptkunst geht. Das heißt, wir können eigentlich auf Dinge verweisen, die wesentlich größer sind als das. Wir können auf technischen Fortschritt verweisen. Wir können auf tatsächlich kollektive Traumata verweisen. Wir können auf eine kollektiv gemachte Erfahrung verweisen. Aber dass Leon Löwentraut ein Bild malt, weil ein Kritiker was Böses zu ihm gesagt hat, ist eine Erfahrung, die, ich glaube, nicht so viele Menschen gemacht haben.
Also sollte er mal ausgestellt werden in einer großen Institution, dann wird die Institution wahrscheinlich drunter schreiben, hat uns aber nicht gefallen.
Das sagt ja Hajo Schiff von der Taz, dass das sein Eintritt ins Museum sein wird. Ich scheue mich so ein bisschen davor zu sagen, das ist alles total peinlich und total blöd, weil da malt jemand mit unheimlicher Energie und der malt und macht immer weiter. Und das ist auch eine Qualität, konsequent diese Dinge weiterzumachen. Und wer weiß, wo einen das hinführt, letztendlich muss man das nicht interessant finden, aber ich finde es auf eine Art und Weise zu einfach, sich da zu erheben und zu sagen, ach, das ist alles total peinlich. Einigen Leuten gefällt das gut, die wollen dafür sehr viel Geld ausgeben. Bitteschön, kann alles existieren. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er sich selbst als den großen Außenseiter und den Revoluzzer inszeniert. Wenn man sich überlegt, dass er ein weißer Mann ist, umgeben von sehr vielen weißen Männern, die mit sehr viel Geld seinen Erfolg eigentlich kaufen. Und das stört mich dann so ein bisschen, sich da als Außenseiter-Revoluzzer und als Störfaktor in der etablierten Kunstwelt zu zeigen, wo wir sagen müssen, wir zeigen dort Positionen von Menschen, die in der Gesellschaft vielleicht sonst nicht so laut sein können.
Sagt Laura Helena Wurth über die Doku Leon Löwentraut, Genie oder Einbildung. Bewegt sich zwischen Leidenschaft, Anerkennung und Ablehnung und finden Sie in der ARD-Mediathek. Die Geschichte von Hatun Sürücü ist im kollektiven Gedächtnis verankert. Als Deutschkurdin wurde sie 1982 in West-Berlin geboren. Mit 23 Jahren wird sie 2005 von einem ihrer Brüder erschossen. Der Grund, sie möchte ein selbstbestimmtes Leben leben. Die Geschichte wurde medial intensiv in Reportagen, Büchern und Filmen aufgearbeitet. Und nun hat sich auf Social Media der Sohn von Hatun Sürücü zu Wort gemeldet. Nach dem Mord an seiner Mutter ist er bei einer Pflegefamilie in Süddeutschland aufgewachsen.
Ich bin Can Sürücü und ich bin heute in Berlin und zeige euch meine Gegend, wo ich mit meiner Mutter gelebt habe.
Cemo, heute sind wir in Berlin.
Ja, nach sehr, sehr langer Zeit wieder.
Kriege ich direkt eine Gänsehaut. Ich habe den Fall damals auch verfolgt und der hat mich sehr berührt. Mein Kollege Matthias Dell hat sich die Videoclips angeschaut, ist jetzt bei uns im Studio. Wie ist denn das Leben von ihm verlaufen? Man wusste ja wenig bis gar nichts von ihm.
Na, er wurde 1999 geboren, ist jetzt also 26 Jahre alt und ging damals hervor aus so einer arrangierten Ehe in der Türkei, die Hatun Suriçi mit einem Cousin schließen sollte. Sie ging damals zurück nach Berlin, bekam dort das Kind, trennte sich dann im Folgenden von ihrer Familie, von den Geschwistern, 5 Brüder, 3 Schwestern, obwohl sie immer Kontakt hielt. Sie holte ihren Abschluss nach, war kurz davor, eine Ausbildung zur Elektroinstallateurin abzuschließen, als sie eben im Februar 2005 von einem ihrer Brüder an einer Bushaltestelle in Berlin-Tempelhof erschossen wurde. Der 6-jährige Junge kam damals dann unter anderem Namen in eine Pflegefamilie in Süddeutschland und erfuhr mit 14 dann die genauen Umstände des Todes seiner Mutter und hat jetzt eben Ende September ein Interview gegeben bei einem YouTube-Kanal, der eigentlich auf so Knastgeschichten spezialisiert ist. Und aus diesem Interesse daran sind dann eben so eigene Clips hervorgegangen, die er mit 2 Kollegen macht auf dem Kanal Ramo und Cemo.
Und wir haben eben schon gehört, er zeigt das Berlin, das er mit seiner Mutter erlebt hat. Was genau erzählt er da alles?
Genau, er ist an diesen Orten in Berlin unterwegs. Für ihn ist diese Zeit ja positiv besetzt. Er war ein kleines Kind, die Mutter war nett zu ihm, die Onkels sind mit ihm auch ins Kino gegangen und so. Deswegen ist es auch so zwiespältig, dass es eben auch Orte sind, an denen jemand umgebracht wurde. Also Spielplatz, Kita, Park. Der Höhepunkt ist dann eben die Wohnung, die er mit seiner Mutter damals gelebt hat. Und wo er am Fenster stand, als die mit diesem Onkel wegging, dann eben nicht mehr wiederkam. Und diese persönliche Spurensuche, die orientiert sich eben mittlerweile auch an offiziellen Zeichen des Gedenkens und Erinnerns, weil es eben einen Gedenkstein gibt oder auch eine Autobahnbrücke nach Hatun Suriçi benannt ist. Und man kann ganz gut sehen, wie diese Memorialkultur, diese offizielle, den Hinterbliebenen etwas bedeutet.
Ein sehr großer Gedenkstein, was ich auch sehr stark finde, dass das damals gemacht wurde, weil sie ja auch so ein Zeichen war für, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, für Freiheit oder für Frauenrechte auch auf jeden Fall.
Genau.
Und ja, also ich bin auch echt sprachlos, dass es bis heute immer noch so interessant ist für die Leute und immer noch so ein großes Thema ist.
Ja. Das ist eine ganz schöne Stelle, weil man so merkt, wie er mit der eigenen Sprache etwas sucht, was in diesen offiziellen Gedenkformen festgehalten ist und wo man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Ich kann mich erinnern, bei Straßenumbenennungen, gerade für so Opfer von patriarchaler oder rechter Gewalt, da ist das immer Diskussion manchmal, warum soll man das umbenennen? Hier sieht man, was es Leuten bringt, weil nämlich er plötzlich merkt, die Geschichte seiner Mutter ist nicht nur seine, sondern eben auch die einer Gesellschaft.
Also die Clips wirken absolut berührend und direkt auf mich, wenn ich die jetzt so höre. Aber wer hat die eigentlich gemacht und vor allem, wie sind sie gemacht?
Na, die sind natürlich nicht professionell. Es gibt am Anfang eine ganz rührende Einblendung. Da steht, das Video wurde von uns selber produziert, achtet nicht unbedingt auf die Qualität. Oh. Was natürlich sehr schön ist. Weil eben Cemo, Ramo und der Kameramann keine Profis sind. Der Ton ist manchmal unsauber und die Kamera schwenkt manchmal auch wild. Wobei, wenn sie dann eben in der Wohnung sind, in der er damals eben als sein Kinderzimmer hatte und wo er man merkt, wie ihn das bedrängt und wie er immer wieder sagt, dass er damit nicht gerechnet hätte, hier zu stehen, dass er sich selber auch abwenden muss, dass man fast das Gefühl haben könnte, die Kamera, die da wild rumschwenkt, die ist selbst so ein bisschen verlegen, beziehungsweise die merkt, was da an ihm in Gefühlschaos, wie er auch sagt, irgendwie abgeht. Das Ganze ist gar nicht so sehr dokumentarisch, sondern eigentlich eben so eine Reaktionsform, wie das ja in Social Media häufiger der Fall ist. Das heißt, es gibt praktisch eine Kommunikation mit Community, mit Kommentaren, auch in so einem Live-Modus. Wir sehen praktisch jetzt das Ergebnis davon, also wo praktisch Fragen beantwortet sind, die alle die nächstliegenden Fragen sind, die wir an ihn haben. Genau, was hast du gemacht, wo bist du gewesen, wie fühlst du dich und so weiter. Und was eben auch sehr berührend ist, wie das dann zurückspiegelt, diese Kommunikationsform, also wie Cemo und auch Ramo im Bild dann immer dauernd sagen, wie sehr sie der Support berührt und stützt.
Ja, und was meinst du, wo kommt das her? Es ist offensichtlich keine professionelle Doku, aber sie packt einen, man ist trotzdem angetan?
Naja, weil man merkt, wie sich jemand seine Geschichte erobert, also vom quasi Objekt zum Subjekt werden will, was gar nicht leicht ist. Es ist ja auch so eine krasse Geschichte und es geht ja schon damit los, dass er einen anderen Namen hat, dass er sich den wieder quasi zurückerobern muss. Also eine Geschichte einer Emanzipation. Ich habe auch mit der Dokumentarfilmemacherin Aysun Bademsoy gesprochen, die kannte nämlich Hatun Suriçi, wollte damals einen Film über sie machen in so einem anderen Kontext, da ging es um Frauen mit türkischem Hintergrund, die Berufsausbildung machen, die ihren Weg gehen. Dazu kam es dann auch nicht mehr wegen der Ermordung. Aysun Bademsoy hat dann Jahre später mit Abstand 2011 den Film Ehre gemacht, der sehr sehenswert diesen starren Begriff in verschiedenen Kontexten verhandelt. Und als ich sie gefragt habe, wie sie diese Videos sieht, meinte sie, dass man schon stark die Anstrengung spürt.
Die Kamera bleibt auf ihn, obwohl er es schon 3-mal gesagt hat. Und man merkt ja, dass ihm das wahnsinnig schwer fällt, darüber so zu erzählen. Und sogleich auch finde ich das unglaublich toll, wie er versucht, da irgendwie so eine Haltung dazu zu gewinnen und dass er sagt, dass er auch in dem Haus, wo er hingeht, wo die Familie mal gelebt hat, also wenn man das von draußen betrachtet, denkt man, dem möchte man so gerne umarmen und sagen, das machst du alles ganz toll, du bist ein ganz toller Mensch und deine Mama war so eine tolle Frau und sie hat das alles an dich weitergegeben.
Und das geht offensichtlich vielen Leuten so. Man sieht auch da die schönen Seiten von Social Media, was ja sonst auch häufig so eine Hass- und Abwertungsmaschine ist, weil da ganz viel Liebe und Zuneigung aus den Kommentaren spricht. Und man sieht auch ein Bild. Ich glaube, das ist jetzt interessant zu sehen, wie es mit der Geschichte weitergeht. In dem Instagram-Account von den beiden, dass sie also im Hauptstadtstudio von der ARD gewesen sind mit den beiden Journalisten, die damals viel über diesen Fall gemacht haben. Da kommt womöglich noch was Offizielleres.
Ja, vom Objekt zum Subjekt. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ramo und Cemo, so heißt die Seite der beiden auf Instagram. Die ganze Geschichte finden Sie auch unter dem gleichnamigen Namen auf YouTube. Und mein Kollege Matthias Dell hatte die Infos. Vielen Dank.
Bitte sehr.